hört nun einen Abschnitt aus dem Brief, den Paulus nach Rom geschickt hat. Auch Paulus schaut in die Zukunft. Was wird uns erwarten, wenn es auf das Ende zugeht? Und was bedeutet das für mein Leben jetzt? Ich lese aus dem Römerbrief, Kapitel 14. Keiner von uns lebt nur für sich selbst und keiner stirbt nur für sich selbst. Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Ob wir also leben oder ob wir sterben, immer gehören wir dem Herrn. Denn das ist der Grund, warum Christus gestorben ist und wieder lebendig wurde. Er sollte der Herr sein über die Toten und die Lebenden. Du Mensch, was bringt dich nur dazu, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du Mensch, was bringt dich dazu, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn in der Heiligen Schrift steht: So wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen. Und jede Zunge wird sich zu Gott bekennen. So wird jeder von uns vor Gott Rechenschaft über sich selbst geben müssen. Lasst uns aufhören, uns gegenseitig zu verurteilen. Achtet vielmehr darauf, den Bruder oder die Schwester nicht zu Fall zu bringen. Gebt ihnen auch keinen Grund, Anstoß zu nehmen. Amen.
Ein befreundeter Pastor hat mich letztens gefragt, was soll mal am Ende von deinem Dienst über dich als Pastor gesagt werden? Ich war ziemlich überrascht über diese Frage. Ich wusste ehrlich auch nicht so gleich, was ich darauf antworten soll. Und ich finde es eine ziemlich spannende Frage. Was soll mal übrig bleiben von dem, was ich gemacht habe? Woran erinnert man sich dann gern? Das ist eine Frage nach dem, was wirklich wichtig ist. Und diese Frage kann man jetzt auf seine eigene Berufslaufbahn anwenden. Man kann sie aber auch noch ein bisschen weiter treiben, noch weiter in die Zukunft. Man kann auch mal fragen, was soll bei meiner Beerdigung mal über mich gesagt werden? Was möchte ich, dass Wiebke, dass meine Kinder, was möchte ich, was meine Freunde, meine Gemeinde bei meiner Beerdigung mal über mich erzählen? Was ist mir so wichtig, dass es am Ende der, also am Ende meiner Zeit, bei der letzten Ansprache sozusagen, was da vorkommen soll. Ich habe schon gesagt, als mich das der befreundete Pastor gefragt hat, da musste ich erst mal ein bisschen überlegen. Mir fiel so schnell keine Antwort ein. Ich habe gemerkt, ich muss da erst mal drüber nachdenken. Aber ich habe gemerkt, das ist eine Frage, die nicht irgendwie einfach nur so dahin gefragt ist, sondern das ist eine Frage, die Kraft hat. Denn sie ist hilfreich, für sich selbst klar zu bekommen, worauf kommt es an im Leben? Was will ich? Und was will ich auch nicht? Könnten Sie das beantworten, wenn jetzt jemand Sie fragen würde, was soll bei deiner Beerdigung gesagt werden? Hat sich stets bemüht. Oder er hat alles gegeben. Vielleicht, er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Oder sie hat alles mal ausprobiert. Das sind ja nur ein paar allgemeine Sätze. Ihr habt wahrscheinlich ganz persönliche Sachen, die euch da einfallen und die vielleicht dann gesagt werden sollen. Oder vielleicht geht es euch so wie mir, dass man erstmal drüber nachdenken muss. Eine kraftvolle Frage ist es auf jeden Fall, eine spannende Frage nach dem, was wichtig ist im Leben. Und am Ende des Kirchenjahres kommt diese Frage zusammen mit dem Hinweis, wir sind endlich. Unser Leben währt nicht immer. Die Kraft aus der Zukunft, die Kraft der Frage, was mache ich aus meinem Leben, die trifft auf die Erkenntnis, ich kann gar nicht alles machen. Meine Kraft und meine Zeit ist begrenzt. Unsere Kraft reicht nicht für alles. Unsere Liebe reicht nicht für alles. Und auch ich habe inzwischen eingesehen, dass mit der Fußballerkarriere, das wird nichts mehr. Auch in einer Band werde ich wahrscheinlich nie auf irgendeiner ganz großen Bühne mit Gitarre spielen. Das ist glaube ich, jetzt gegessen. Es hört sich jetzt erstmal flapsig an, aber je nachdem, wie alt man ist und je nachdem, wie viel man erlebt hat, merkt man, dass diese beiden Seiten, diese Frage nach der Zukunft, die Kraft gibt und die Erkenntnis, wir sind endlich, dass das beides ein Stückchen kollidiert. Konfis, ihr habt euer Leben noch vor euch. Was interessiert euch das Lebensende? Das ist wahrscheinlich keine Frage, die euch groß beschäftigt. Bei euch steht noch die meisten Sachen aus, Partner, Beruf, Auto. Da ist die Frage nach der Zukunft wichtiger als die Frage nach dem Ende. In der Mitte des Lebens, so wie bei mir, da setzen die ersten Erkenntnisse ein. Man wird auch ein bisschen schlauer mit dem Alter. Die Hälfte meiner Lebenszeit, so über den Daumen gepeilt, die habe ich schon gelebt. Und jetzt stellt sich die Frage, was will ich noch? Was geht überhaupt noch? Die Möglichkeiten, die Chancen und aber auch die verpassten Gelegenheiten, das kommt beides zusammen, das merkt man. Und mit dem fortschreitenden Alter wird das eigene Ende immer präsenter. Es kommt, die Erfahrung stellt sich langsam ein, ich bin endlich, das wird mehr und mehr präsent. Womöglich habe ich viele schöne Dinge geschafft, aber ich habe wahrscheinlich auch eine ganze Menge Dinge nicht geschafft und werde sie auch nicht mehr schaffen. Jesus hat die Menschen immer wieder auf ihr Ende angesprochen und manchmal hat er sie ziemlich drastisch darauf hingewiesen. Und ich verstehe diese Frage und den Hinweis auf das Ende so, wie die Frage von meinem befreundeten Pastor gemeint ist. Es ist ein Hinweis der Kraft. Was ist jetzt für mich wichtig, wenn ich am Ende herkomme? Jesus hat einmal folgende Geschichte erzählt, folgendes Gleichnis. Jesus wandte sich an seine Jünger, oder so steht es in der Bibel bei Lukas. Jesus wandte sich an seine Jünger und erzählte folgende Geschichte. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Als der erfuhr, dass der Verwalter seinen Besitz verschleuderte, stellte er ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Bring mir deine Abrechnung. Du bist entlassen. Der Verwalter überlegte, was mache ich jetzt? Meinen Posten bin ich los. Die schwere Feldarbeit liegt mir nicht und zum Betteln bin ich zu stolz. Aber ich weiß, was ich tue. Ich mache mir Freunde, die mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich arbeitslos bin. Er ließ nacheinander alle Männer zu sich rufen, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Dann den ersten fragte er, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete, 100 Fässer Olivenöl. Hier ist dein Schuldschein, erklärte ihm der Verwalter, trag mal 50 ein. Und du, fragte er einen anderen, 100 Säcke Weizen. Hier nimm den Schuldschein und schreib stattdessen 80 drauf, forderte er ihn auf. Der Herr lobte den betrügerischen Verwalter dafür, dass er so vorausschauend gehandelt hatte. Denn wenn es darum geht, sich seine Zukunft zu sichern, sind die Menschen dieser Welt klüger und geschickter als die Menschen, die im Licht Gottes leben. Ich gebe zu, die Frage, was am Ende meiner Zeit bei einer Beerdigung über mich gesagt wird, ist einfacher zu verstehen als dieses Beispiel. Über Jahrhunderte haben sich Theologen den Kopf damit zerbrochen, was meint Jesus denn eigentlich damit? Auch ich habe mich schwer getan, bis weit nach Mitternacht brannte bei mir noch Licht, weil es mir einfach schwer fiel, etwas aus diesem Gleichnis zu machen. Warum ist das so schwer? Weil Jesus offensichtlich den betrügerischen Verwalter als gutes Beispiel herausstellt. Jemand, der betrügt, wird positiv herausgestellt. Dieser Verwalter ist für seinen Eigentümer auf dem Hof verantwortlich. Man könnte Generalbevollmächtigter oder Prokurist sagen, würden wir an anderen Zusammenhängen machen. Und der Chef von ihm erhält nun die Meldung, dein Verwalter, der verschwendet dein Eigentum. Und dann zitiert er den natürlich zu sich und stellt ihn zur Rede. Wenn jemand das Geld von jemand anders verschwendet, ist das natürlich ein Problem. Wir verschwenden ganz viel an unterschiedlichen Ecken und Enden. Auch die Natur ist ganz verschwenderisch. An Erntedank haben wir das gefeiert. Aber schwierig wird es, wenn wir den Besitz von jemandem anders verschwenden. Der Verwalter wird also angeschwärzt, von wem wissen wir das nicht. Und dann kommt es direkt zur Konfrontation. Kommt direkt zur Frage nach der Rechenschaft. Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, so übersetzt Martin Luther. zeig die Bilanzen her. Über etwas Rechenschaft abzulegen, das ist nicht immer angenehm. Da geht es ja um die Verantwortung, die ich habe. Es geht um die Bilanz von meinem Handeln. Da wird klar, was vorher vielleicht nicht so klar gewesen ist. Im Kleinen machen wir das ganz regelmäßig. Jeder, der arbeitet, muss über seine Arbeit Rechenschaft ablegen. Hat er denn das geschafft, was er tun soll? Wiebke hat mich letztens beauftragt, ich sollte mich bei einer Freundin melden. Und nach ein paar Wochen hat sie mich zur Rechenschaft gezogen und hat gefragt, hast du dich denn bei der Freundin gemeldet? Und ich musste Rechenschaft ablegen und sagen, nein, ich habe mich nicht gekümmert. War nicht schön, aber wir konnten zusammen die nötigen Schlüsse ziehen. Jeder Förderverein muss Rechenschaft ablegen über sein Tun. Als Kind habe ich eine Summe Geld in die Hand gekriegt, sollte einkaufen und nachdem ich dann das Eingekaufte wieder nach Hause gebracht habe, musste ich dann vorrechnen, ob das Wechselgeld und das, was ich eingekauft habe, ob das stimmt. Ich musste Rechenschaft ablegen über meinen Auftrag. Wer Rechenschaft abgibt, sich selbst Rechenschaft abgibt, anderen Rechenschaft abgibt über das, was er tut oder auch über das, was er lässt, darüber muss man ja auch Rechenschaft abgeben, der kann im besten Fall, wenn es gut läuft, dann die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Wenn alles gut gelaufen ist, man sagt, die Rechenschaft ist okay, die Bilanzen sind in Ordnung, dann kann es ja weitergehen. Wenn man merkt, dass etwas schiefgelaufen ist, dann kann man im besten Fall das eben ändern. Im Kleinen kennen wir das. Deutlich schwieriger und deutlich persönlicher ist es, wenn man das auf sein eigenes und auf das ganze Leben bezieht. Wenn man das auf ein junges Leben oder auch auf ein schon lange gelebtes Leben bezieht. Was würdest du denn antworten, wenn Jesus zu dir jetzt sagen würde, lege Rechenschaft über dein Leben ab? Lege Rechenschaft darüber ab, was du Gutes getan hast, wo du andere unterstützt hast. Lege Rechenschaft ab über das Gute, auch was du unterlassen hast, wo du anderen etwas schuldig geblieben bist, etwas, was sie dringend gebraucht hätten. Lege Rechenschaft darüber ab, wie du deine Kinder erzogen hast oder wie du mit deinen Eltern umgegangen bist, deinen Freunden, was du mit deinem Körper gemacht hast. Lege Rechenschaft ab darüber, wie du mit den Lehrern umgehst, wo du Fehler nicht verziehen hast oder vielleicht darüber, wo du selbst verletzt warst und andere verletzt hast. Wer diese Fragen an sich heranlässt, wirklich persönlich an sich heranlässt, der wird entweder anfangen, sich zu rechtfertigen, das musste ja so sein, weil, und dann gibt es ein paar Ausflüchte, oder der sagt, das war alles ganz anders, alles fake. Die anderen sind eigentlich schuld. Die Wahl habe ich ja eigentlich gewonnen. Man kann sich aber auch der Rechenschaft stellen. Selbst dann, wenn nicht alles ordentlich gelaufen ist. Man stellt sich der Verantwortung für das Gelungene und auch für das Nicht-Gelungene. Das heißt, man übernimmt Verantwortung für sein Tun und für sein Lassen. Ich verstehe es so, dass dieses Thema Rechenschaft abgeben für sein Leben in die gleiche Richtung läuft wie die Frage von meinem Pastorenfreund. Wer vom Ende her denkt, von dem, was man erreichen will, oder wer auch von der Frage her denkt, ich muss mal Rechenschaft abgeben über das, was ich mache und lasse, der zieht doch jetzt schon im besten Fall hier und jetzt Schlussfolgerungen. Und in diese Richtung wird auch diese Geschichte, die ich vorgelesen habe, dieses Beispiel in theologischen Büchern interpretiert, ein theologischer Kommentar erklärt, Jesus lobt den Verwalter nicht wegen seiner Ungerechtigkeit, sondern weil er bestens für die Zukunft vorgesorgt hat. Der Mann hat Rechenschaft abgelegt. Offensichtlich ist er schuldig und dann lernt er mit den Konsequenzen zu leben. Er sorgt vor. Er erlässt die Schulden. Vielleicht war das auch tatsächlich noch eine gute Tat, wir wissen es nicht genau. Immerhin sind das 25 Tonnen Weizen und 4000 Liter Öl, denen er den Schuldigern entlässt. Eine riesige Summe. Er sorgt vor und hofft, dass er bei den anderen dann ein Steinbrett hat. Dabei geht es aber nicht um diesen Betrug und es geht nicht um die Verschwendung. Ein anderer Kommentar erläutert, das Lob gilt nicht dem Betrug, sondern der Energie und Entschlossenheit des Verwalters. Er ist bereit, alles auf eine Karte zu setzen. So entschlossen sollen sich auch alle, die Jesus nachfolgen, für das Reich Gottes einsetzen. Wer vom Ende her denkt, wer von dem her denkt, was mal an seinem Grab über sich gesagt werden soll, oder wer von der Frage nach der Rechenschaft her denkt, der reagiert bestenfalls auf diesen Gedanken. Und Jesus sagt, wenn du reagierst, dann vertraue dich Gott an. Weil ich bei Gott mit meinen Dingen, die gut laufen und auch die nicht gut laufen, mit allem Scheitern, mit allem Verletzungen, weil ich bei Gott da gut angesehen bin, trotz allem. Ich muss bei Gott nicht alle Erwartungen erfüllen. Luther nannte das Rechtfertigung, Rechtfertigung des Sinnes. Es ist Leben aus der Quelle, Leben aus dem vollen, man schöpft aus Gottes Liebe, Ankommen bei sich selbst, Ankommen beim Nächsten, Ankommen bei Gott. Und Jesus hat das offensichtlich genauso gelebt. Er hat gelebt, dass er von Gott sich ganz verschwenderisch geliebt fühlt, ganz und gar. Und aus dieser Liebe heraus hat er ohne Eigennutz sich verschwendet, wieder, wenn man das so will, sagen will, für andere. Gott verschwendet seine Liebe an uns, dass uns auch unsere Entschuldigungen und unsere Unzulänglichkeiten, unsere Rechtfertigungsversuche für offensichtlich Falsches abgenommen werden. Was soll mal bei meiner Beerdigung über mich gesagt werden? Vielleicht kennen Sie das schon, auf dem Grabstein von Johannes Rau, ehemaliger Bundespräsident, steht ein Satz aus der Bibel, den ich mir auch gut vorstellen kann. Da steht, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Was heißt das? Nichts anderes als sich im Leben an Jesus ausrichten, Gutes verschwenden, fröhlich glauben und auch aufrecht Rechenschaft abgeben.